Also so circa 44% aller Aktien sind im Besitz von Felix und Dirk Ahlers. Und dadurch, wie du auch schon gesagt hast, René, ist das Unternehmen natürlich extrem langfristig fokussiert. Und dadurch schauen sie natürlich auch drauf, dass das Unternehmen nicht ins Wanken gerät, weil das würde das komplette Familienvermögen quasi in Gefahr bringen. Und ich glaube, das ist bei solchen Unternehmen auch immer ein sehr, sehr positiver Punkt und ja, einfach positiv zu sehen.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast. Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, wie viele von euch mitbekommen haben, haben jetzt die großen Big-Tech-Unternehmen wieder die Quartalszahlen veröffentlicht und es waren auch echt spannende Infos mit dabei. Aber wir haben uns diesmal gedacht, hey, wir möchten uns mal auf den eigenen Heimatmarkt konzentrieren und zwar nicht mit irgendeinem großen DAX-Konzern beschäftigen, sondern vielleicht mit einem kleinen Hidden Champion. Und vor knapp 2 Wochen, habe ich im Handelsblatt ein richtig spannendes Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Froster AG gelesen. Und die Aussagen, die eben der Vorstandsvorsitzende getroffen hat, fand ich richtig spannend. Und eben deswegen haben wir uns gedacht, hey Sebi, lass doch dieses Unternehmen mal genauer untersuchen. Denn dieses Unternehmen ist auch in einem Sektor tätig, den wir ja gerade sehr als Investoren lieben. Und zwar ist es aus der Konsumgüterbranche, genauer gesagt aus der Tiefkühlsparte. Und ja, Sebi, soviel ganz kurz zum Intro. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was du noch alles für unsere Zuhörer hast.
Ja, ich steig mal direkt ein, denn ich glaube, viele von euch oder auch die allermeisten werden das Unternehmen, die Marke kennen, haben vielleicht schon mal selbst was davon gegessen, denn die Froster AG ist eben ein deutscher Hersteller, wie du schon gesagt hast, René, von Tiefkühlkost. Sie zählen dabei zu den größten europäischen Produzenten von Tiefkühlkost und haben eben sowas wie Tiefkühlfisch, verschiedene Mahlzeiten, wie zum Beispiel Paella, die eben schon fertig ist und man nur noch aufwärmen muss, Gemüse, Obst, Kräuter und so weiter. Und wie du schon richtig gesagt hast, René, auch, es war ja oder ist derzeit sehr, sehr viel Trubel um die großen Tech-Konzerne. Man hört so Microsoft, jetzt wertvollstes Unternehmen der Welt mit 3 Billionen Bewertungen. Die Umsätze überschlagen sich in Milliardenhöhe bei Alphabet, Microsoft, Apple und so weiter. Wir wollten eben, wie du auch schon gesagt hast, René, einfach mal ein bisschen gegensteuern und mal das Gegenteil machen und zwar auf ein kleines Unternehmen schauen. Denn bei Microsoft und so weiter, das sind natürlich alle Blicke drauf von allen Analysten. Da stellt sich vielleicht dann auch oft die Frage, wie viel kann man da noch herausfinden, was man vielleicht noch nicht weiß oder wie viel kann man vielleicht auch hier unter Bewertungen etc. entdecken. Und deswegen der Blick auf Froster, denn die haben gerade mal einen Umsatz von 579 Millionen Euro. Also wirklich kein großes Unternehmen. Das führt auch dazu, dass die Market Cap, ich habe gerade Microsoft gesagt, die sind jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt mit 3 Billionen Bewertung. Froster hat gerade mal eine Bewertung von 420 Millionen Euro. Also da ist wirklich ja keine oder das sind keine allzu großen Summen im Spiel. Dementsprechend werden sie auf von nicht allzu vielen Analysten verfolgt. Ich habe mal reingeschaut, beim Aktienguide zum Beispiel, da ist gerade mal eine Bewertung von einem Analysten drin. Wenn ich da bei Microsoft reinschaue, sind das natürlich viel mehr Analysten, die so ein Unternehmen verfolgen. Und das macht es natürlich auch irgendwo spannend, denn das bietet natürlich auch Chancen, aber auf der anderen Seite natürlich auch Risiken, weil vielleicht nicht alles so sofort entdeckt werden kann, was beim so Unternehmen wie Froster vor sich geht. Wollen wir mal noch kurz drauf schauen. Wie gesagt, Froster ist ein deutsches Unternehmen. Wo machen sie denn ihre Umsätze? Und da ist es tatsächlich auch so, Froster AG ist auch tatsächlich zum größten Teil am Heimatmarkt aktiv, denn in Deutschland werden oder wurden im Jahr 2022 rund 60% der Umsätze erzielt. International, da ist zum Beispiel Polen ein großer Markt bei Froster, wurden rund 40% der Umsätze erzielt. Also jemand, der vielleicht sagt, okay, mir fehlt ein deutsches Unternehmen im Depot, das auch im deutschen Markt tätig ist, weil er vielleicht da irgendwelche Chancen sieht oder vielleicht denkt, okay, das muss im Depot von ihm oder von der Person einfach noch stärker gewichtet werden, dann könnte die Aktie auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Dann schauen wir uns noch an, bevor wir so ein bisschen auf die Zahlen blicken, was sich so beim Kurs des Unternehmens getan hat. Also ich muss sagen, auf 1-Jahressicht und aus 5-Jahressicht ist da nicht allzu viel passiert. Da ist die Aktie eigentlich ziemlich seitwärts gelaufen, also auf Einjahressicht plus 5% und tatsächlich auch auf Fünfjahressicht circa plus 5%. Auf Zehnjahressicht, wenn man den Blick mal etwas erweitert, liegen wir circa bei plus 84%. Also war jetzt in den letzten Jahren keine Kursrakete. Ihr könnt auch gerne mal noch einen Langzeitchart ansehen. Es gab mal eine Phase, da konnte die Aktie wirklich richtig gut performen, aber so in der jüngeren Vergangenheit gab es da eher Seitwärtsbewegungen. Und da frage ich mich, René, diese Seitwärtsbewegungen, sehen wir die auch in den Zahlen? Also gab es da auch in Sachen Umsatz, Gewinn keine großen Steigerungen in den letzten Jahren oder warum ist die Aktie so seitlich gelaufen?
Ja, da gibt es auf jeden Fall fundamentale Gründe, aber wir starten erstmal mit dem KGV, um zu wissen, okay, wo ist ungefähr gerade die Bewertung von Froster? Und zum aktuellen Kurs von knapp 60 Euro und einem Gewinn in 2022 von 3,57 Euro haben wir es mit einem KGV von 15,5 zu tun. Also historisch gesehen eine sehr günstige Bewertung, da das KGV in den letzten 5 Jahren immer zwischen 20 und 30 schwankte. Zudem, Sebi, wie du schon gesagt hast, ist die Aktie seit ihrem Allzeithoch vor 2 Jahren von 90 Euro auf 60 Euro, also über 30% eingebrochen. Schauen wir uns mal die Umsätze an von Froster. 2019 betrug der Umsatz 522 Millionen Euro. 2020, also im Corona-Jahr, konnte dieser gesteigert werden auf 551 Millionen Euro. 2021 ist dieser wieder etwas gesunken auf 527 Millionen. Und eben letztes Jahr, 2022, ist er wieder auf 580 Millionen Euro gestiegen. Also man kann klar erkennen, die Umsätze sind sehr stabil und es gibt hier kein brutales Wachstum, wie man es eben von manch anderem Unternehmen an der Börse erwartet. Aber irgendwie liegt auch hier der Reiz für mich. Denn viele von euch wissen auch nicht, dass Froster extrem familiengeführt ist. Knapp 50% der Aktien liegen eben bei der Gründerfamilie. Und das bedeutet, dass das Unternehmen nicht auf Biegen und Brechen wachsen und Entscheidungen treffen muss, die kurzfristig zwar die Umsätze ankurbeln, aber nicht nachhaltig sind. Es ist immer noch familiengeführt und folgt einem langfristigen Plan. Und eben deswegen schauen wir doch uns mal die Cashflows an. Operativer Cashflow 2019 betrug 25,8 Millionen Euro, 2020 54,8 Millionen Euro, 2021 nur noch in Anführungszeichen 30 Millionen Euro und 2022 hatte man hier ein Minus von 2,1 Millionen Euro. Also das tut eben sehr weh zu sehen, dass in 2022 mit dem Kerngeschäft ein Verlust erzielt wurde. Eben das kommt leider doch mal bei eben etwas kleineren Unternehmen mal wieder vor, aber hier muss man wirklich auf jeden Fall die Entwicklung im Auge behalten, denn es kann einfach nicht sein, dass man bei einem Aktienunternehmen eben aus dem reinen Kerngeschäft einen Verlust erzielt. Eben dasselbe gilt dann natürlich auch beim Free Cashflow. 2019 lag hier ein Überschuss von 1,5 Millionen Euro, 2020 ein Überschuss von 39,7 Millionen Euro, 2021 ein Überschuss von 15 Millionen Euro und eben 2022 hier ein Minus von 23 Millionen Euro. Also das schmerzt wirklich echt zu sehen, was 2022 hier passiert ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass trotzdem eine Dividende ausgeschüttet wurde. Also klar, schön und gut, die Dividendenrendite beträgt sogar fast 3% bei einem Unternehmen mit einem KGV von 15. Aber nachhaltig ist das gerade nicht wirklich. Also hier muss man auf jeden Fall die Entwicklung der Cashflows im Auge behalten. Bei den EBIT-Margen schaut das Ganze ganz okay aus. Denn die EBIT-Marge betrug 2019 knapp 3%, 2021 7,2% und 2022 waren wir hier bei knapp 6%. Also man sieht, hier ist es immer noch ein sehr kleines Unternehmen, das mit sehr viel Konkurrenz zu kämpfen hat und eben ja erstmal noch weiter am Markt wachsen muss. Aber die Eigenkapitalquote gefällt mir eigentlich sehr gut. 2019 betrug diese 51%, 2022 sind wir bei 53%, also wirklich eine hohe Eigenkapitalquote ohne eine große Fremdverschuldung. Dann kommen wir auf die Eigenkapitalrendite zu sprechen. 2019 hatten wir hier 7,3%, aber diese konnte auch gesteigert werden und 2022 war diese dann auch schon bei 12%, also eigentlich eine ganz gute Rendite. Ja, Sebi, so viel auf jeden Fall zu den Fundamentaldaten. Was sagst du dazu? Sind dir die Cashflows auch ein riesiges Dorn im Auge?
Ja, kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Zu sehen, dass man mit dem Kerngeschäft Geld verliert, das ist fast schon, würde ich sagen, als Aktionär No-Go, wenn man sowas sieht. Klar gibt es natürlich auch immer Gründe und vielleicht auch Sondereffekte in manchen Fällen. aber tut natürlich weh. Und da fällt es mir, muss ich schon mal sagen, wie man, oder da ist für mich, wie man heutzutage so schön sagt, fast schon eine Red Flag für mich als Aktionär, wenn ich sowas sehe. Aber wollen wir vielleicht mal im nächsten Schritt so ein bisschen auf die Chancen schauen, auch auf die Risiken, vielleicht auf den Gesamtmarkt, vielleicht gibt es auch Gründe dafür, vielleicht gibt es auch so große Chancen, dass wir sagen, okay, es ist auch in Ordnung, wenn man mal im einen Jahr was verliert. Deswegen möchte ich erstmal auf den gesamten Markt blicken. Und da würde es mich erstmal interessieren, René, zu dir persönlich, isst du denn viele so Tiefkühlprodukte wie jetzt von Frosta oder es gibt ja viele andere Produkte, sei es von Iglo, Dr. Oetker etc. Wie ist das so dein Konsumverhalten?
Tatsächlich sogar täglich.
Täglich, okay.
Aber täglich bezogen auf meinen Shake, den ich mir eigentlich mache. Also immer nach dem Fitnessstudio letztendlich ein bisschen Proteinpulver, Haferflocken, Chiasamen und meistens werden dort eben tiefgekühlte Früchte noch mit reingeworfen in den Shake. Deswegen eigentlich täglich. Ab und zu, ich würde mal sagen, so einmal die Woche sogar mal Tiefkühlgemüse finde ich dann immer ganz cool, irgendwie so ein bisschen mit Couscous zu machen oder tiefgekühlten Lachs. Also sogar öfter, als ich tatsächlich dachte. Und ich habe mir eben zur Vorbereitung von Frosta gedacht, hey, habe ich eigentlich selbst Frosta-Produkte bei mir zu Hause? Und dann war ich selbst mal beim Einkaufen, aber ich habe leider dann beim Netto, weil ich schnell beim Netto war, keine Frosta-Produkte gesehen. Aber beim Edeka habe ich es ja letztes Mal gesehen. Also mich würde es mal sehr interessieren, wie die Produkte von Frosta tatsächlich sind. Also Sebi, wie ist es bei dir so? Wie ist das Konsumverhalten bei dir? Und hast du schon mal Frosta-Produkte probiert?
Also ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe keine Frosta-Produkte zu Hause und auch so kaum Tiefkühlprodukte, muss ich sagen. Ähnlich wie du, so vielleicht mal ein paar Tiefkühlbeeren oder auch Tiefkühlgemüse, weil es halt einfach zu lagern ist und auch halt preislich ziemlich günstig ist, im Gegensatz zu jetzt, wenn ich mir immer frisches Gemüse kaufe. Also ich bevorzuge dann tatsächlich frisches Gemüse, weil ich tatsächlich auch gegenüber vom Supermarkt wohne. Das heißt, ich kann auch einfach aus der Haustür gehen und dann fürs Mittagessen oder Abendessen kurz mal nochmal einkaufen. Deswegen habe ich tatsächlich relativ wenig solche Produkte und konsumiere auch relativ wenig. Und umso mehr hat es mich dann eben auch, ich sag mal, nicht erschrocken, aber überrascht, wie viel Kilogramm Tiefkühlgemüse oder wie hoch der Verbrauch von Tiefkühlgemüse pro Kopf in Deutschland ist. Und da gibt's, René, ich lieb's ja, wieder eine kleine Schätzfrage für dich. Und zwar, was denkst du, wie viel Kilogramm pro Kopf wird in Deutschland an Tiefkühlkost verbraucht? Also es ist Tiefkühlkost, nicht nur Gemüse, nicht nur Obst, sondern Tiefkühlkost, es kann Lachs sein, es kann Fertigprodukt sein, wie auch immer, der insgesamte Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland im Jahr 2022.
Boah, das ist eine gute Frage. Natürlich. Ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt 100 Gramm pro Tag auf 365 Tage gerechnet. Jetzt müssen wir das alles umrechnen. 100 Gramm mal 365, muss ich mir jetzt schon mal in meinen Taschenrechner eingeben, das sind 36,5 Kilo, eben Sebi, deswegen würde ich jetzt mal sagen, ungefähr 40 Kilo pro Person pro Jahr.
Ich bin beeindruckt, ziemlich gute Schätzung. Es sind tatsächlich 47,7 Kilogramm pro Kopf. Ich habe tatsächlich oder hätte mit deutlich weniger gerechnet, weil ich so ein bisschen von meinem eigenen Konsumverhalten geschlossen hätte und war, wie gesagt, sehr überrascht, dass es 47 Kilogramm pro Kopf sind. Frage ist natürlich, wie viel kommt da bei Frost an? Du hast gerade schon gesagt, René, vielleicht hat der ein oder andere Supermarkt wie Netto oder was auch immer, hatten dann vielleicht nur eigene Produkte, weil eben Premium-Produkte wie Frosta einfach zu teuer sind, Kunden diese einfach im Regal liegen lassen würden. Aber wie gesagt, 47 Kilogramm oder fast 48 Kilogramm sind es in Deutschland im Schnitt. Und wenn man sich mal so die Entwicklung über die letzten Jahre anschaut, sieht man auch, dieser Konsum hat immer weiter zugenommen. Also diese Grafik, die ich bei Statista gefunden habe, die startete im Jahr 1978. Da waren es noch gerade mal 14 Kilogramm. Und so hat sich das über die Jahre einfach immer weiter, hat das über die Jahre immer weiter zugelegt. Es gab da mal einen Einbruch im Jahr 2020 und das hat mich persönlich sehr gewundert, also im Corona-Jahr. Da war es dann das erste Mal so ein bisschen rückläufig und ich hätte eigentlich damit gerechnet, okay, im Corona, man kann nicht essen gehen, man muss vielleicht ein bisschen auf Vorrat kaufen oder viele wollen auf Vorrat kaufen, dass sich da der Konsum vermehrt hat, aber tatsächlich war der Konsum hier rückläufig. Und da habe ich dann dafür aber auch tatsächlich Gründe dafür gefunden, auf der Frosta Investor Relations Seite, denn die haben geschrieben, dass es einfach in diesen Corona-Jahren auch viele, viele Probleme in der Lieferung von Rohstoffen gab. Das heißt, es gab dadurch durch diese ganzen Verzögerungen, die durch Corona und durch Einstellung von Betrieben oder durch krankheitsbedingte Ausfälle und wie auch immer entstanden sind, die Probleme. Dadurch konnte Frost auch einfach nicht so viel absetzen, wie sie vielleicht auch gewollt hätten oder gekonnt hätten in diesen Corona-Jahren. Aber die Grundaussage soll einfach sein, Tiefkühlkost in Deutschland, wo ja auch wirklich das Kerngeschäft von Frost da liegt, der Verbrauch hier nimmt immer weiter zu, wenn auch nicht mit Riesenschritten, aber wie gesagt, stetig und langsam wächst der Markt. Und hier auch der erste positive Punkt, also ich glaube, hier ist Frost da in einem, kann man schon sagen, zukunftsträchtigen Markt und zukunftsträchtigen Geschäftsmodell angesiedelt, auch wenn es nicht allzu schnell wächst, aber der Markt wächst und wie wir immer so sagen und bei einem Unternehmen wie diesem darf natürlich die Aussage nicht fehlen, gegessen und getrunken wird immer, auch noch in Zukunft, vielleicht auch eben noch mehr Tiefkühlprodukte, als es jetzt gerade der Fall ist. Und ich finde, hier ist Frost einfach auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt, denn sie haben ein sogenanntes Reinheitsgebot aufgestellt und zwar schon seit dem Jahr 2003. René, du nickst und lachst schon, du hast wahrscheinlich auch oder hast das auch nachgelesen und zwar, ich zitiere hier einfach mal Frost das selbst und zwar schreiben sie, wir sind davon überzeugt, dass der beste Geschmack aus den besten und natürlichen Zutaten kommt. Bei Froster ist daher alles echt, kein falscher Käse, kein zugesetztes Aroma, keine großen E's mit Zahlen dahinter. Sprich, kurz und knapp, Froster möchte keine Zusatzstoffe in ihren Produkten und ist natürlich dadurch auch in diesem Trend der gesunden Ernährung, das glaube ich immer wichtiger für viele Menschen wird, einfach gut aufgestellt. Dementsprechend teurer sind natürlich auch die Produkte, vielleicht zu anderen Eigenmarken oder zu günstigeren Marken, aber ich persönlich sehe das positiv und glaube dadurch, ist die Zukunft von Froster vielleicht besser gesichert oder mehr gesichert als vielleicht von anderen Marken, weil sie einfach für Qualität stehen und weil sie einfach für gesundes Essen stehen. Dann ein zweiter positiver Punkt, den hast du auch schon angesprochen, René. Das Unternehmen ist nach wie vor, wenn man so will, familiengeführt. Wir haben hier Felix Ahlers, der CEO, der eben zur Familie Ahlers gehört. Ihm gehören derzeit 34% aller Aktien. Das ist derzeit ein Wert von ca. 158 Millionen Euro. Wir erinnern uns, die Bewertung von Froster ist ja nicht allzu hoch oder Froster hat nicht eine allzu hohe Marktkapitalisierung. Und dann haben wir auch noch Dirk Ahlers, das ist quasi der Vater von Felix Ahlers, der sitzt im Aufsichtsrat und ihm gehören ca. 10% aller Froster-Aktien. Das ist ein Wert von ca. 47 Millionen Euro. Also so ca. 44% aller Aktien sind im Besitz von Felix und Dirk Ahlers. Und dadurch, wie du auch schon gesagt hast, René, ist das Unternehmen natürlich extrem langfristig fokussiert und dadurch schauen sie natürlich auch drauf, dass das Unternehmen nicht ins Wanken gerät, weil das würde das komplette Familienvermögen quasi in Gefahr bringen. Und ich glaube, das ist bei solchen Unternehmen auch immer ein sehr, sehr positiver Punkt und ja, einfach positiv zu sehen. Dann der dritte positive Punkt, den ich herausgefunden habe oder den ich hier sehe, den hast du auch schon eigentlich angesprochen, René, ist die derzeit eigentlich recht günstige Bewertung. Also beim KGV von 15,5, das hat man nicht oft gehabt bei Frost in der Vergangenheit. Es gab Jahre, zum Beispiel 2019, da war das KGV sogar bei 31. Wenn ich mal nur ein bisschen kürzer zurückschaue, zum Beispiel Jahr 2021, da war es relativ günstig für Frost, aber trotzdem so bei 21, 2020 auch bei 20. Also ein KGV wie jetzt von 15 circa, das gab es das letzte Mal bei Frost im Jahr 2015, also vor so 9 Jahren, da lag es auch circa bei 15, 2014 sogar nur bei 10 oder 11 beziehungsweise, aber wie gesagt, so günstig wie jetzt gerade war es in den letzten Jahren eigentlich wirklich selten. Und dann natürlich auch noch die hohe Eigenkapitalquote, die hast du auch schon positiv hervorgehoben, bei rund 54%, das gefällt mir auch wirklich gut. Und das sind so, wie gesagt, die positiven Punkte, die ich bei Froster entdecken konnte. Also ich glaube, das Geschäftsmodell ist zukunftsträchtig. Es ist derzeit keine allzu teure Bewertung und die Familie wird natürlich alles dafür tun, dass das Unternehmen auch weiterhin positiv läuft. Aber es gibt natürlich auch einige Kritikpunkte meinerseits und da muss man einfach dazu sagen, Froster ist einfach in einem verdammt hart umkämpften Markt tätig. Wie ich schon gesagt habe, es gibt einfach ja viele Wettbewerber. Es gibt, ich zähle mal auf, so einfach nur um einen kleinen Einblick, es gibt Iglo, es gibt Wagner, es gibt Koppenrath und Wiese, Dotka, Oetker, Bofrost und so weiter. Du hast selbst gesagt, René, du konsumierst eigentlich täglich Produkte, Tiefkühlprodukte, aber Froster war halt eben nicht dabei und ich denke, so geht es vielen Haushalten, weil man einfach große Auswahl hat. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, wie gesagt, ich sehe das sehr positiv, dass Froster sich sehr gesund aufstellt, aber gibt es vielleicht Leute, denen geht es vielleicht finanziell weniger gut und die müssen halt dann vielleicht zu günstigeren Produkten greifen, die vielleicht, ja, vielleicht mehr Zusatzstoffe drin haben, dafür aber eben, dafür können sie dann hier am Geld sparen. Und da ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich der Gesamtmarkt? Aber alles in allem, glaube ich, kann man festhalten, es gibt viele Konkurrenten und das sieht man eben auch an den Margen, die du auch vorgestellt hast, René. Es hat halt, oder Froster hat halt nur eine EBIT-Marge von 6%. Ja, die konnte vielleicht über die letzten Jahre konstant gehalten werden oder sogar ein bisschen gesteigert werden, aber 6% EBIT-Marge ist halt wirklich verdammt dünn. Also da ist wenig Spielraum. Ich habe jetzt mal einen Vergleich gezogen, nur um das mal so ganz bisschen einordnen zu können. Ich habe in einer letzten Podcast-Folge zum Beispiel Diageo mal genannt, die ich übrigens auch gekauft habe. Der Vergleich hinkt natürlich extrem, das ist mir bewusst, aber ich sage mal, im ganz großen Rahmen kann man davon ausgehen oder kann man davon sprechen, okay, es sind zwei Unternehmen, die die Konsumgüter verkaufen, die man konsumieren kann, Essen und Trinken, sage ich jetzt mal ganz grob. Und da denkt man vielleicht, okay, da wird das ungefähr gleich verteilt sein, aber ich habe es in der Podcast-Folge damals schon angesprochen, Diageo hat halt eine EBIT-Marge von rund 30%, Froster eben nur von rund 6%, obwohl es eben beides Produkte sind, die man konsumiert, die im Supermarkt zu kaufen sind. Also da ist nicht alles gleich, sondern da sind schon extreme Unterschiede. Und da muss ich sagen, ist mir eine EBIT-Marge von 6%, die halt einfach resultiert aus diesem hart umkämpften Markt, zu dünn. Also da muss ich sagen, da, wenn mal ein schlechtes Jahr ist, da ist nicht mehr viel Gewinn rauszuholen, wie wir vielleicht jetzt auch in 2022 gesehen haben, was dann passieren kann. Dann als nächsten Punkt, das geht auch so mit der Konkurrenz einher. Es gibt natürlich mittlerweile viele Eigenmarken. Es gibt Supermärkte, ich habe neulich gelesen, ich glaube bei Kaufland war es, die haben erst wieder teure Marken rausgeschmissen aus dem Sortiment und verkaufen nur noch die Eigenmarken, weil die dann vielleicht mittlerweile stärker nachgefragt werden. Da war auch neulich mal ein Artikel, den wir vorgestellt haben im Handelsblatt, wo es darum ging, dass Eigenmarken immer mehr im Kommen sind von eigenen Supermärkten. Und dass dann vielleicht Marktprodukte nach und nach rausrationalisiert werden aus den Supermärkten, weil natürlich auch die Supermärkte mit Eigenmarken selbst dann mehr verdienen. Und dann noch als letzter Punkt, der mir persönlich, und das muss auch wieder jeder für sich selbst wissen, nicht allzu gut gefällt bei Froster. Ich bin ein Dividendeninvestor, zumindest würde ich mich so bezeichnen. Ich habe natürlich auch verschiedene Aktien im Depot, die keine Dividende zahlen. Aber wenn ich zwei Aktien finden würde und die komplett identisch sind und die eine würde eine Dividende zahlen, dann würde ich mich immer für die Dividendenaktie entscheiden. Und ja, Froster hat derzeit eine ganz attraktive Dividendenrendite von ca. 3%. Also ich glaube, gerade um den Dreh müssten es ziemlich genau 2,7 sein. Aber es ist halt auch so, dass die Dividende an sich seit dem Jahr 2018 unverändert liegt bei 1,60 Euro. Also man hat die Dividende einfach nicht mehr angehoben. Das ist natürlich auch wieder so ein Faktor. Als familiengeführtes Unternehmen, wo knapp 50% der Aktien in eigener Hand liegen, da hat man nicht den so großen Druck von den Aktionären außerhalb, die sagen, hey, wir wollen unser Geld zurück, wir wollen eine Dividende. Man hat nicht so viele institutionelle Anleger im Nacken, die drauf pochen, dass die Dividende gesteigert werden muss, sondern man kann eben sagen, okay, wir 50% der Aktien gehört uns ungefähr. Wir wollen die Dividende nur stabil halten, das reicht uns, da kriegen wir immer noch genug Millionen raus. Wir müssen die Dividende nicht anheben. Das ist natürlich für mich als Investor aber ein bisschen schade, weil ich eigentlich immer eine steigende Dividende haben möchte. Und wenn die jetzt eben aber seit, ja ich sag mal, 4-5 Jahren unverändert ist und immer bei diesen 1,60 Euro bleibt, dann wird meine Dividende nicht weiter anwachsen. Und das ist so ja mein abschließender Kritikpunkt. Und deswegen muss ich auch sagen, ich fand es super interessant, sich mal so eine kleinere Aktie anzuschauen. Und das, glaube ich, kann auch oft viele Chancen bieten. Bei Froster selbst überwiegen für mich aber die Kritikpunkte. Und Froster, glaube ich, hat einfach in den letzten Jahren keine allzu leichte Zeit durchgemacht. Das hatten sie in der Vergangenheit auch schon mal. Da konnten sie sich dann aber wiederholen. Aber derzeit ist für mich die Froster AG eher keine Aktie, in die ich investieren würde.
Okay, ja, Sebi, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Vorstellung und ich fand es auch enorm wichtig, hier mal so richtig mit einer kritischen Lupe draufzuschauen, weil ich meine, es nützt ja auch nichts, wenn wir sagen, ey, wir schauen uns jetzt mal so ein DAX, ein deutsches Hidden Champion Unternehmen an und loben es bis zum Himmel, aber decken dann letztendlich nicht die Schwachstellen auf und eben Froster hat eben sogenannte Schwachstellen. Aber wir haben uns trotzdem gedacht, ey, Froster ist trotzdem ein sehr spannendes Unternehmen und vor allem die Bewertung, also in die Bewertung sind eben vielleicht jetzt schon viele Risiken mit eingepreist, eben dass es finanziell nicht so gut läuft. Ich meine, das sieht man ja, dass im Vergleich zum All-Time-High die Aktie jetzt auch schon um 30% eingebrochen ist. Und eben da Froster trotzdem auch ein paar positive Vorteile hat, meines Erachtens. Einerseits, dass sie familiengeführt sind, ja, dass sie eben deswegen sehr langfristig denken, weil klar, wenn uns selbst die Hälfte des Unternehmens gehört, dann ist es uns egal, was mal quartalsmäßig passiert, sondern die sagen sich, ey, uns ist wichtig, was in 10, 20 Jahren passiert. Eben dieses langfristige Denken mit noch dem Trend in Sachen Homeoffice und vor allem jetzt auch die eben auch teurer gewordenen Restaurants, dass Leute dann immer verstärkt sagen, ey, wir möchten zu Hause vielleicht mehr kochen, wir probieren jetzt einfach mal Tiefkühlkosten noch stärker aus, weil ich meine, ich muss ehrlich sagen, wir beide haben ja jetzt schon zugegeben, dass wir noch keine Froster-Produkte bewusst konsumiert haben, aber ich werde jetzt in den nächsten Tagen, Wochen mir mal auch so Fertigprodukte eben von Froster kaufen, eben auch aufgrund dieses Reinheitsgebotes, weil eben dort keine Aromen, Farbstoffe etc. drin sind, spricht mich natürlich auch an und wenn ich dann eben selbst sage, ey, die Produkte schmecken verdammt gut und ich bin auch mal bereit, hier einen Euro mehr zu zahlen, sehe ich das auf jeden Fall auch hier als großen Vorteil. Deswegen, es kann gut sein, dass Froster vielleicht dieses Jahr ein kleines Überraschungsunternehmen wird oder eine Überraschungsaktie, weil eben schon vieles gerade eingepreist ist und sich die oder das Unternehmen eben sehr gut anstellt für diese Quartalszahlen oder natürlich auch langfristig. Aber ja, auf jeden Fall mal eine sehr spannende Vorteil eines kleinen Hidden Champions. Ich kann euch auf jeden Fall auch noch das Froster CEO Interview bei OMR empfehlen, mal anzuhören, was dort der Vorstandsvorsitzende und der CEO so gesprochen haben, genauso auch das Interview im Handelsblatt. Also die Aussagen der Gründer haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich werde auf jeden Fall Froster rein aus Interesse auf meine Watchlist packen und wie gesagt selbst jetzt mal die Produkte austesten und dann mal schauen, ob wir vielleicht doch mal in Froster investieren werden, aber wir werden auf jeden Fall weiterhin die Geschäftsentwicklung im Auge behalten und hier auch keinen Schnellschuss machen und das ist natürlich immer ganz wichtig bei allen Investments. Ich mein bestes Beispiel jetzt auch vor 2 Wochen, als ich gesagt habe, ey, LVMH ist bei mir auf der Watchlist und möchte ich für 600 Euro kaufen. Klar, die Aktie ist jetzt leider weggezogen aufgrund von guten Quartalszahlen, aber trotzdem, man muss das Ganze immer dann mit Humor nehmen und ich meine, alleine was man eben durch den Prozess lernt, das ist meistens so viel mehr wert als jetzt die paar Euros, die man eben durch Kursgewinne mitnimmt und ich meine, wie Costolani immer so schön gesagt hat, ey, niemals einer Straßenbahn hinterherlaufen, die nächste kommt ja mit der Zeit bestimmt. Und so viel auf jeden Fall jetzt auch zur Froster-Aktie. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt ja gerne mal hier auf Spotify schreiben, was ihr über Froster haltet. Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram schreiben, wie ihr zu Froster steht. Ob ihr auch selbst schon Produkte konsumiert habt und ob ihr positiv eingestimmt seid über eben den Genuss der Produkte. Und ja, Leute, dann war es das auch von uns für heute. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Start in die neue Woche und hören uns dann nächsten Sonntag wieder.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.